SWR 2 am Samstagnachmittag. Er ist Deutschlands bekanntester Literaturkritiker. Dennis Scheck, seit genau 20 Jahren das Gesicht des ARD-Literaturmagazins Druckfrisch. Dafür trifft er auf der ganzen Welt Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Der gebürtige Stuttgarter macht außerdem seit 9 Jahren im SWR-Fernsehen die Sendung Lesenswert, ist außerdem Autor, Übersetzer, Herausgeber, Kurator und er kocht gerne gut. In seinem letzten Buch, Schecks kulinarischer Kompass, vergleicht er das Kochen auch mit dem Geschichtenerzählen und schreibt, Kochen ist eine Art, eine Geschichte zu erzählen. Man kann auch den Teller lesen. Jedes Gericht, das man zubereitet, folgt in seiner Struktur einer Heldenreise samt all ihren Stationen. Hallo, Herr Scheck.
Grüße, Herr Brock.
Ja. Sie backen selbst Knäckebrot. Welche Geschichte erzählt uns das?
Na, das ist natürlich eine Geschichte der Pandemie. Ja, ich glaube, niemals wurden mehr Sauerteig angesetzt als während der Corona-Jahre. Bei mir führte es dazu, ich war mal in Lübeck im Günter-Grass-Haus und habe da ein unfassbar leckeres Briefpapier-dünnes Knäckebrot gefuttert. Das stammt ja aus dem Freibackhaus. Das ist Deutschlands älteste kontinuierlich betriebene Bäckerei seit 1283. Und das löste in mir den Ehrgeiz aus, ob ich denn vielleicht selbst mal Knäckebrot zubereiten kann. Sie haben es erwähnt eingangs, ich halte tatsächlich Kochen für das älteste Narrativ der Welt, mit dem französischen Soziologen Claude Lévi-Strauss gesprochen. Das ist sozusagen die Erzählung, die wir uns seit 300.000 Jahren auftischen. Und anders als wenn ich von Hölderlin oder von Kafka spreche, beim Kochen, da hat jeder eine ordentliche empirische Erfahrung, weil man Mitte 30 schon über 30.000 warme Mahlzeiten zu sich genommen hat.
Aber die Geschichten
jedenfalls in Mitteleuropa.
Die Geschichten werden ähnlich wie in der Literatur ja leider auch eher immer banaler. Zum Glück gibt es Kritiker wie Sie, die uns ganz andere literarische Welten vermitteln. Und als Kritiker müssen Sie eine ganze Menge lesen. Bei all dem, was Sie tun, wann und wo machen Sie das eigentlich?
Ach, das fängt morgens in der Badewanne an und hört abends beim Einschlafen im Bett auf. Ich fülle die Zeiten, die viele Menschen damit zubringen, ins Leere zu starren oder sowas, indem ich lese.
Lesen Sie denn dann immer mehrere Bücher gleichzeitig oder wie machen Sie das?
Das versuche ich eigentlich zu vermeiden. Ich bin am liebsten schon auch in einem Text zu Hause, aber mitunter bleibt es natürlich nicht aus. Aber ich reserviere mir eben diese erste 10 Minuten des Tages in der Badewanne und die letzten 10 Minuten für die Lektüren, die ich privat unbedingt weiterlesen möchte. Und das deckt sich nicht immer hundertprozentig mit dem, was jetzt beruflich dran ist. Aber man muss sich ja solche Beseligungsoasen im Alltag auch selber schaffen. Sonst wird man ja nur so ein andalusischer Brunnenesel, der eintönig seine Arbeitsrunden drehen muss.
Was lesen Sie denn gerade beruflich und was privat?
Im Moment geht es mir sehr gut, weil da das Private mit dem Beruflichen in eins fällt. Ich lese gerade, ich bin auf den letzten Seiten von T.C. Boyles Roman Blue Skies. Dieser T.C. ist ja ein Freund von mir, eine echte Rampensau, darf man sagen. Ich kenne keinen anderen Autor weltweit mit einer so unglaublichen Bühnenperformance wie T.C. Boyle, der nun wirklich der Rock'n'Roller unter den Autoren ist. Und er ist aber gleichzeitig ein Pionier der ökologischen Literatur, Climate Fiction könnte man heutzutage sagen. Er hat von Beginn an eigentlich immer über grüne Themen geschrieben und jetzt hat er den großen Klimawandelroman schlechthin rausgehauen und das ist eben dieser Roman Blue Skies.
Sind Sie ein Schnellleser? Haben Sie bestimmte Lesetechniken? Weil Sie müssen ja eine ungeheure Fülle an Literatur bewältigen und sie doch gründlich lesen, wenn Sie sie kritisieren.
Also ich fürchte, ich bin ganz im Gegenteil eher ein sehr langsamer Leser, weil ich lese ja auch mit dem Stift in der Hand. Ich mache mir Anmerkungen, ich notiere mir was, vielleicht einen Gedanken für eine Besprechung, zumindest streiche ich mir ein Zitat an. Aber mit dem Schnelllesen und den sogenannten Schnelllesetechniken, das löst in mir eigentlich immer ein Grinsen aus. Das ist in etwa so, wie wenn Sie als Gastrokritiker zu einem Sternekoch oder einer Sterneköchin gehen und sagen, du, dein Degustationsmenü mit 10 Gängen, das möchte ich gerne probieren, aber ich habe leider keine Zeit, kannst mir es in den Mixer hauen und dann schlürfe ich das so als Drink innerhalb von Sekunden runter. Das heißt, dann haben Sie zwar dieses Menü theoretisch internalisiert, aber das hat natürlich überhaupt nichts mit einer ästhetischen Bewertungsgrundlage zu tun. Und so ist das in der Literatur auch. Mich interessiert ja nicht wirklich, was Hänsel und Gretel im Wald machen, also den reinen Plot, sondern mich interessiert die ästhetische Gestaltung. Und es bringt Ihnen ja auch nichts, wenn Sie eine Oper im Schnellvorlauf hören. Mhm. Dann haben Sie theoretisch alles gehört. Aber die ästhetische Wirkung bleibt aus. Und so ist es beim Essen, so ist es eben auch beim Lesen.
Aber was machen Sie, wenn ein Buch richtig schlecht ist für Sie? Lesen Sie das dann, wenn Sie es kritisieren müssen, wirklich konsequent zu Ende? Also ich ertappe mich bei sowas dann immer, dass ich dann doch immer mal wieder überblätter und denke, ja, weißt du, okay, weiter, wie geht's denn weiter?
Nee, überblättern ist nicht drin, das gehört schon zum Ethos. Also wenn ich mich negativ über Bücher in der Öffentlichkeit äußere, dann muss ich die schon bis A bis Z gelesen haben. Und das tut weh. Ich denke jetzt an Susanne Fröhlich, ich denke an Paolo Coelho, ich denke an Sebastian Fitzek. Aber da muss man durch und man kann sich ja dann auch durch entsprechende Verrisse schadlos halten.
Aber Ihnen ist ja schon klar, was Sie damit anrichten. Ich meine, nach der Hundekot-Attacke gegen eine Ballett- und Theaterkritikerin haben wir gemerkt, für was für Aufregung das bei den Betroffenen sorgt. Und Sie haben selber mal gesagt, was ich mache, ist ein bisschen so, als würde ich bei jungen Eltern sagen, Ihr Kind ist aber hässlich.
Naja, niemand hat behauptet, dass der Beruf des Literaturkritikers, der Literaturkritikerin ungefährlich ist. Natürlich ist das eine Tätigkeit, wo man damit rechnen muss, also wenn Blicke töten könnten, wäre ich schon längst nicht mehr am Leben, das stimmt. Andererseits, no risk, no fun, also viel Feind, viel Ehr. Man möchte doch auch den guten Büchern Aufmerksamkeit sichern und wie eine Art Stiftung Warentest vor schlechten warnen. Das ist nun mal die Funktion der Literaturkritik, der Kritik überhaupt im Leben. Und wenn ich ehrlich bin, viele, viele deutsche Bäckereien verkaufen so deplorable Brötchen, dass ich mir auch eine energische Brötchenkritik wünsche und Schuhkritik und Hosenkritik und Pulloverkritik und Hemdenkritik. Also man weiß gar nicht, wo anfangen.
In Ihrer Sendung Druckfrisch schmeißen Sie Bücher, die Sie nicht gelungen finden, sogar in die Tonne. Haben Sie nie Skrupel gehabt, Bücher in eine Tonne zu werfen, an denen Menschen jahrelang gearbeitet haben?
Naja, wissen Sie, mit der Arbeit ist das so eine Sache, ja. Das nützt ja gar nichts. Sie können jahrelang ein Streichhölzchenmodell des Kölner Doms bauen und am Ende sieht es dennoch ganz furchtbar aus. Ein bisschen Talent gehört eben auch zur Sache. Natürlich hat man Skrupel, aber es nützt ja nichts, ja. Man muss eben auch dann zu einem Urteil kommen und ich beurteile ja nicht Menschen, ich beurteile Bücher. Also Artefakte. Und die können schlechter oder besser gemacht sein.
In der Sendung Druckfrisch sieht vieles anders aus von Anfang an, als man es im Fernsehen gewöhnlich gewohnt ist. Die Sendung wird auch seit 20 Jahren sehr für ihre Optik auch gelobt, weil sie sehr modern gedreht und geschnitten ist. Und ihre Gespräche sind ja oft auch spektakulär inszeniert. Harry Rowold zum Beispiel haben sie damals während eines gemeinsamen Ausritts interviewt. Auf Island haben sie sich sehr würdevoll in den heißen Quellen mit Arthur Bollarsson geplauscht, in einem für sie typischen Anzug. Wer kommt auf diese Ideen? Sind Sie das? Sind
das die Macher der Sendung? Also eine sehr merkwürdige Einstellung. Das müsste ja eine merkwürdige Moderne sein, wenn wir seit 20 Jahren mehr oder weniger dasselbe machen und immer noch sehr modern drehen.
Dann heißt sie haben sich weiterentwickelt, aber es ist immer noch eine Sendung, die optisch ganz vorne ist, finde ich.
Fernsehen sozusagen, ob das stehen geblieben ist. Ich komme mir eigentlich gar nicht so vor, als wären wir so sehr in die Avantgarde gegangen, sondern das Fernsehen insgesamt ist in den letzten 20 Jahren wahnsinnig konservativ geworden und es gibt sehr wenige Freiräume, habe ich das Gefühl. Aber wir haben den Anspruch mit der Sendung doch ein bisschen etwas von der Kreativität der Literatur selber eben auch in das optische Medium umzusetzen. Und ansonsten arbeiten wir ganz klassisch mit den Mitteln der Arte Povera, also indem wir mit minimalem Aufwand ein Absperrband, ein Feuerlöscher, zwei Stühlchen auf einem Rasen und eine Steadicam arbeiten und das Ganze verkaufen wir dann als Avantgarde-Fernsehen.
Wie schaffen Sie es, literarische Stars für auch teilweise verrückte Gesprächssituationen zu gewinnen? Christian Krach zum Beispiel war ja dreimal bei Ihnen zu Gast, musste unter anderem mit dem Fahrrad in die Gesprächsszenerie fahren und anderes mehr.
Ach, ich glaube, die haben in der Regel Spaß an diesem Tun. Ich muss da gar nicht lange überreden. Das sind auch mehr oder minder spontan entwickelte Ideen. Da standen zwei Fahrräder rum und wir dachten, ach, jetzt haben wir schon diese riesige Messehalle, dann nehmen wir doch das Fahrrad. Das sieht lustiger aus, als wenn wir da zu Fuß gehen.
Sie kuratieren auch Literaturfestivals, die Lit Potsdam und Literatur am Dom in Altenberg im Bergischen Land, das jetzt vom 15. bis zum 18. Juni ist. Da kommen unter anderem Harald Schmidt, T.C. Boyle tatsächlich, Adriana Alteras, Kirsten Boje, Karin Duwe und andere mehr. Kennen Sie die alle persönlich und die kommen sofort, wenn Sie rufen, entweder aus Sympathie oder aus Angst vor dem Großkritiker?
Ich kenne die alle persönlich und die kommen natürlich nicht aus Angst, sondern aus Freude. Dieses Altenberg ist ein besonderer Ort. Da steht ein Dom, der ist zeitgleich mit dem Kölner Dom erbaut worden, aber anders als dieser wurde er tatsächlich fertig. Nur dieser Dom steht auf der grünen Wiese, da stehen inmitten einer Waldlichtung, da leben nur 9 Menschen. Das ist ein unglaublicher Anblick und wir machen ja ein Open-Air-Festival. Und es genügte offenstanden, ein paar Fotos davon T.C. zu schicken. Und er war sofort begeistert und hat zugesagt, gut, natürlich, den kenne ich ja nun auch fast 30 Jahre. Das war was Besonderes, aber auch die anderen waren nicht schwer zu überreden. Was mich ganz besonders freut, mein alter Freund Andreas Fröhlich. Andreas Fröhlich ist der Synchronregisseur der Herr-der-Ringe-Filme, die deutsche Fassung. Und er selber ist ja ein Star mit den 3-Fragezeichen-Hörspielen geworden. Er spielt da eine Figur in diesen Kinder- und Jugendhörspielen, aber er ist auch die deutsche Stimme von Gollum. Ich sage nur, mein Schatz. Und Andreas Fröhlich und ich unternehmen gemeinsam einen Ausflug nach Tolkiens Mittelerde. Und ich freue mich schon sehr auf diesen Besuch im Auenland, denn also das kann man auch nicht an jeder Ecke erfahren. Und mit diesen Literaturfestivals versuche ich eben auch deutlich zu machen, dort kann man ja Literatur sozusagen zum Anfassen erleben, kann mit den Autorinnen und Autoren ins Gespräch kommen, sieht überhaupt, dass Literatur Menschen motiviert und Freude macht. Diese Festivals machen Literatur erfahrbar, sinnlich erfahrbar. Und ich glaube, das ist auch eine gute Art und Weise, genauso wie Musikfestivals oder Theaterfestivals, eben das ins Leben der Menschen zu integrieren und es als ganz normal erscheinen zu lassen, dass man doch bitte schön morgens, wenn man aus dem Haus geht, auch ein Buch einsteckt.
Alle unsere prominenten Gesprächsgäste dürfen sich am Ende einen Musiktitel wünschen. Was ist Ihrer und warum?
Also ich habe mir jetzt eine Fassung des legendären Blue Skies gewünscht und zwar von Dean Martin. Erstens mal, weil Dean Martin natürlich einer der coolsten Hunde schlechthin war. Ich habe immer ein Fable gehabt für das Brad Pack, also für Sammy Davis Jr., für Frank Sinatra und für Dean Martin. Aber seine Version von Blue Skies habe ich natürlich gewählt wegen des Romans von T.C. Boyle, der uns so schön die Leviten liest für unsere Umweltverbrechen. Von wegen Blue Skies.
Auf diesen Roman freue ich mich auch schon. Der liegt bei mir schon am Nachttisch und wird demnächst angegangen. Vielen Dank, Dennis Scheck, der bekannteste deutsche Literaturkritiker in SWR 2 am Samstagnachmittag. Seit 20 Jahren moderiert er druckfrisch in der ARD. Das nächste Mal im Fernsehen ist er mit dem Lesenswert-Quartett am 15. Juli um 23.15 Uhr im SWR-Fernsehen. Herzlichen Dank nochmal und weiter viel Freude beim Lesen.